Und ich schlucke, schlucke alles wieder hinunter. Die Tränen laufen über mein Gesicht. Ich erkenne jetzt wieder, was Marlene macht. Sie hält mich fest und setzt mich auf einen der Küchenstühle. Ohne dabei meine Hand loszulassen, legt sie mir ein nasses Geschirrtuch in den Nacken. Wie schafft sie das? So kommt sie doch nicht an die Spüle ran. In meinem Mund ein widerlicher Geschmack, der Hals brennt, nur langsam lässt der Brechreiz nach. Ich quetsche Marlenes Hand zusammen. Sie hält mir ein Glas Wasser hin. Erst denke ich, dass ich nichts trinken kann, aber dann ist es genau das Richtige. Kaltes Wasser hilft manchmal. Marlene beugt sich zur Seite und stößt das Fenster noch weiter auf. Als ich sie loslasse, wirft sie sich auf den zweiten Stuhl. Sie sieht aufgelöst aus und jetzt zittern ihre Hände, nicht meine. Trotzdem versucht sie zu lächeln. Nach einer Weile sagt sie, jedenfalls hast du geheult. Draußen dämmert es. Einer der Nachbarn kocht mit Knoblauch, der Geruch zieht in Schwaden herein. Ich atme ruhig ein und aus. Im Imbiss an der Ecke schmeckt sich ja auch alles nach Knoblauch. Marlene sieht mich an, als wäre es das letzte Mal. Und deshalb denke ich, dass ich nichts mehr zu verlieren habe und erzähle ihr, was noch niemand weiß. Ungläubig fragt sie nach, du hast Angst davor zu kotzen? Dann will sie wissen, ob das schon lange so geht. Schon immer, sage ich erstaunt. Wieder taucht das Bild auf, der Eimer, in den ich im Kindergarten gebrochen habe. Weil ich die Worte brechen, erbrechen, übergeben seit Jahren vermeide, kann ich sie jetzt kaum aussprechen. Marlene sagt, kotzen, mit sanfter Stimme, als wäre es etwas Schönes. Und irgendwie passt das zu ihr, obwohl ich es nur schwer ertrage. Wenn sie Sex sagt, klingt es so ähnlich, und wenn sie kommen sagt, auch. Ich kann nicht mehr aufhören zu reden. Marlene legt die Hände ums Gesicht. Als ich mich das letzte Mal übergeben habe, mit 8, war die ganze Familie krank, nur mein Vater nicht. Er kam von der Arbeit und kochte uns Kamillentee, für sich hatte er ein Brathähnchen mitgebracht. Elend saßen wir um den Esstisch herum, während er das Fleisch vom Gerippe schnitt, der Fettgeruch hing in der ganzen Wohnung. Ich zitterte und brachte nicht einmal meinen Zwieback hinunter. Nach ein paar Minuten aß mein Vater langsamer, dann wurde er plötzlich blass und sagte, Mist, jetzt geht es bei mir auch los. Meine Mutter schlug ihm vor, sich hinzulegen, aber er wollte nicht. Er sagte, was denn, da ist noch Zeit, ich esse erst den Hahn auf, dann lohnt es sich wenigstens. Ich rede immer schneller, als müsste ich Marlene von etwas überzeugen. Ich hatte gute und schlechte Phasen. Jahr für Jahr wurde ich gerade so versetzt, obwohl ich mich oft weigerte, in die Schule zu gehen. Weil jemand krank oder weil mir schlecht war, weil Dienstag war. Monate vorher hatte sich einer aus meiner Klasse übergeben, an einem Dienstag, direkt auf den Tisch. Er hatte Kokosmilch getrunken, alles stank danach. Während der schlechten Phasen konnte ich fast nichts essen. Ich dachte, was nicht drin ist, kann auch nicht rauskommen. Ich habe nie wieder ein Brathähnchen angerührt. Mit Kokosmilch ist es ähnlich. Ich ertrage nicht mal den Geruch. Wenn ich jemanden besuche, frage ich als erstes, wo die Toilette ist. Im Notfall muss ich schnell an die frische Luft können. Schwanger zu werden wäre der Horror für mich, wegen der Übelkeit, aber auch, weil Kinder ständig krank sind. Schon als Babys spucken sie nach jeder Mahlzeit. Und ich glaube, man steckt sich bei ihnen leichter an als bei Erwachsenen. Marlene sieht aus dem Fenster. Ich erzähle ihr, dass ich Gefahrenzonen meide, Diskos, Jahrmärkte, Flugzeuge. Dass ich jeden Morgen mit Salzwasser gurgle, weil das vor Keimen schützen soll und mir viel zu oft die Hände wasche. Nie werde ich die Angst los, etwas Falsches zu essen. Herzhaft und süß durcheinander ist sowieso verboten. Als ich endlich den Mund halte, schweigt auch Marlene. Die Küchenuhr tickt, der Knoblauchdunst ist verflogen. Dann fragt sie, ob es an ihr liegt. Hast du mir nicht zugehört, sage ich. Ich habe das seit meiner Kindheit. Sie antwortet, nein, dass es schlimmer geworden ist. Ich schüttle den Kopf. Sie sitzt unbewegt da, hat einen Fuß hoch auf den Stuhl gezogen, als wollte sie sich von mir abgrenzen. Ihre Hände liegen über dem Knie, sie stützt das Kinn auf. Obwohl ich nicht weiß, was ich erwartet habe, bin ich enttäuscht. Ich werde müde, schlafe fast ein, muss den Kopf mit einem Ruck hochreißen. Plötzlich verstummt das Ticken der Uhr. Ich habe mal wieder vergessen, sie aufzuziehen. Marlene lässt die Schultern sinken, sehr bewusst. Wahrscheinlich schmerzen die Muskeln. Ihr Blick geht an mir vorbei. Ich schalte die Tischlampe an, nicht das Deckenlicht. Meine Augen brennen, wie sie es sonst nur tun, wenn ich stundenlang ferngesehen habe. Ich halte das nicht aus. Während Marlene still bleibt, rumort mein Magen und ich hoffe, dass ich bloß hungrig bin. Ekelst du dich? Frage ich endlich. Hast du mich jetzt oder glaubst du mir nicht? Sie gibt sich einen Ruck, richtet sich auf, streicht die Haare zurück, ein zuversichtliches Lächeln. Sofort ist sie wieder sie selbst. Nur ihre Stimme klingt tonlos. Natürlich glaube sie mir. Es gebe jede Phobie, die man sich vorstellen könne. Sie sagt, ich habe von einem Mann gelesen, der sich vor gelben Baggern fürchtet, und du hast eben eine Kotzphobie, aber... Dann bricht sie ab. Ich stehe auf, weiß nicht, wo ich hin will, und setze mich wieder. Marlene fragt, ob ich mich jetzt besser fühle, nachdem wir geredet haben. Nein, sage ich. Sie seufzt, lächelt wieder, diesmal wirkt das Lächeln echt. Sie beugt sich vor, greift quer über die Tischplatte, zerrt meine Hände auseinander und nimmt sie in ihre. Nachdem sie sich mit der Zunge über die Lippen gefahren ist, atmet sie laut aus und sagt, ich muss dich was fragen, deshalb bin ich so komisch. Bist du mit mir zusammen, weil du von einer Frau nicht schwanger werden kannst? Es gibt nur eine Antwort. Vielleicht gibt es auf alle Fragen nur eine richtige Antwort. Mein T-Shirt, Marlenes Jeans, ihre Bluse, unsere Sachen liegen verstreut zwischen Küche und Schlafzimmer. Marlene schlingt ein Bein um mich, bis wir aufs Bett fallen. Noch während ich sie küsse, taste ich mit den Händen nach ihrem Slip. Sie liegt unter mir und will hochkommen, mich auf den Rücken werfen, aber diesmal soll es anders sein als sonst. Ich ziehe ihren Slip herunter, sie stöhnt. Meine Stimme klingt heiser, als ich ihr zwischen die Beine greife und sage, die macht dich wohl an, meine Kotzphobie. Das Wort in meinem Mund wie ein sperriger Gegenstand. Wie ein Schwanz, denke ich, den ich nicht lutschen kann, weil ich Angst habe, dass er mir zu weit in den Hals rutscht. Marlene öffnet sich, ich stecke zwei Finger in sie hinein und stoße zu. Manchmal hilft es, wenn es ein bisschen weh tut. Ich bleibe auf ihr liegen, halte sie mit dem anderen Arm fest, wir schwitzen beide, meine Schamlippen schmerzen, Marlenes zähe Finger kämpfen sich frei und schieben sich zwischen uns. Wir finden einen Rhythmus, ich verstärke die Umarmung, bis ich Marlenes Puls spüre. Unser Keuchen, ich habe Durst, meine Kehle ist trocken, obwohl ich die ganze Zeit schlucke. Ich fühle mich schwach, bin noch nicht ganz wieder da. Marlene dehnt die Worte, wenn sie »Fick mich« sagt und weist sich zwischendurch auf die Lippen. Endlich schreit sie auf, sie zittert, verkrampft sich und lässt den Kopf nach hinten fallen. Ich will sie nie mehr loslassen. Ihr schmaler Hals, die Kehle, darüber spannt sich die Haut. Ein paar feine Falten. Ich muss aufstoßen. »Marlene«, sage ich. Warte mal, mir wird wieder schlecht. Meine Bauchmuskeln ziehen sich zusammen. Was, wenn ich jetzt erbreche? Vor ihren Augen. Das Schlimmste, was passieren könnte. Aber Marlene wartet nicht, hört nicht auf, wirft mich herum, dass ich jammere, bekommt die zweite Hand frei und rutscht nach unten. Sofort spüre ich ihre Zunge in mir. Als sie sich für einen Moment aufrichtet, sagt sie, das ist mir scheißegal. Kotz doch. »Meinetwegen kannst du ins Bett kotzen. Das hier ist Sex und ich will, dass du kommst.« Sie unterbricht sich immer wieder, sagt »kotzen« und »Sex« und »kommen« mit der gleichen sanften Stimme. Unter ihrer Zunge wird mir heiß, zu heiß. Ich will nicht. Ich darf nicht. Aber das Bild ist mächtig, dass ich komme und gleichzeitig kotze und meinetwegen noch ohnmächtig werde, hier in meinem Bett, wo ich sicherer bin als irgendwo sonst. Ich sinke nach hinten, mein Hals, etwas dehnt sich, ich lege den Kopf auf die Seite und öffne den Mund. So würde es sein. Ich will gar nicht daran denken, aber dann stelle ich mir doch vor, wie es passiert. Jetzt. Im selben Moment komme ich. Und gleich noch einmal. Und wir liegen dicht an dicht.